Guten Morgen, liebe Geschwister.
So, wir schlagen Markus Evangelium auf. Markus Evangelium Kapitel 3. Wir beschäftigen uns mit den Versen 20 bis 35. Heute sind im Fokus die Verse 22 und 30. Und ich lese den Text, dann beten wir und dann gucken wir uns das gemeinsam an. Markus Kapitel 3, Abvers 20. Und er kommt in ein Haus und wieder kommt eine Volksmenge zusammen, sodass sie nicht einmal Brot essen konnten. Und als seine Angehörigen es hörten, gingen sie los, um ihn zu greifen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Und die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sagten, er hat einen Beelzebul. Und durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Und er rief sie zu sich und sprach in Gleichnissen zu ihnen. Wie kann Satan den Satan austreiben? Und wenn ein Reich mit sich selbst entzweit ist, kann dieses Reich nicht bestehen. Und wenn ein Haus mit sich selbst entzweit ist, wird dieses Haus nicht bestehen können. Und wenn der Satan gegen sich selbst aufgestanden und mit sich selbst entzweit ist, kann er nicht bestehen, sondern er hat ein Ende. Niemand aber kann in das Haus des Starken eindringen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht vorher den Starken gebunden hat. Und dann wird er sein Haus berauben. Wahrlich, ich sage euch, alle Sünden werden den Söhnen der Menschen vergeben werden und die Lästerung, mit denen sie auch lästern mögen. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästern wird, hat keine Vergebung in Ewigkeit, sondern ist ewiger Sünde schuldig, weil sie sagten, er hat einen unreinen Geist. Und es kommen seine Mutter und seine Brüder, und sie standen draußen, sandten zu ihm und riefen ihn. Und eine Volksmenge saß um ihn herum, sie sagten aber zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen suchen dich. Und er antwortete ihnen und spricht, wer sind meine Mutter und meine Brüder? Und er blickte umher um ihn im Kreis Sitzenden und spricht, siehe, meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Ich möchte beten. Mit diesem Text wollen wir uns beschäftigen. Herr Jesus Christus, deine Wahrheit hören, deine Wahrheit lehren, deine Wahrheit verstehen. Ich bitte dich, Herr, um Klarheit und um Führung und um deine Lehre, die unser Herz erfüllt und dass wir fest werden und mündig werden. Herr, dass wir erkennen, was für eine Lästerung du ausgesetzt warst und was da eigentlich da geschah. Herr, damit wir das verstehen und auch in unserem Leben einordnen können. Ich möchte dich bitten, Herr, dass auch diese Predigt, Herr, zum Segen wird, dich verherrlicht und den Hörenden Gnade gibt. Um deine Worte, um deine Klarheit will ich bitten, Herr, und bin auf dich angewiesen. Gut, dass ich dich habe. Ich preise dich dafür. Amen. Letzten Sonntag haben wir angefangen, diesen schwierigen Text uns anzuschauen und mit dieser schwierigen Thematik uns zu beschäftigen. Es geht hier um die Sünde gegen den Heiligen Geist. Oder anders ausgedrückt, um die nicht zu vergebende Sünde. Und ich habe euch mit diesen Fragen herausgefordert und da ein bisschen in diesen Text hineingenommen. Was ist diese Sünde gegen den Heiligen Geist? Welche Sünde kann man schuldig werden, die nie vergeben werden kann? Diese ewige Sünde, von der Jesus hier spricht, sagt eine Sünde gegen den Heiligen Geist, die nie vergeben wird. Eine ewige Sünde ist das. Was ist sie? Wer begeht sie? Wann begeht man sie? Und hast du und ich sie vielleicht begangen oder nicht? Und mit diesen Fragen habe ich euch letztes Mal abgeholt und diesen Abschnitt angeschaut. Darf ich nur ganz kurz für diejenigen, ich sehe ein paar, die letztes Mal nicht dabei waren, ich werde nicht zu lange wiederholen, keine Angst, dass wir nicht vorwärts kommen, aber wenigstens etwas sagen, damit die Geschwister und die Gäste, die heute da sind und letztes Mal nicht dabei waren, diesen Zusammenhang sehen. Markus stellt, oder durch den Heiligen Geist stellt Markus zwei Begebenheiten in den gleichen Zusammenhang und bringt sie auf eine Art und Weise zusammen, wie sie sonst in den Evangelien nicht zusammenkommen. Er erzählt die Geschichte oder die Begebenheit von den wahren Verwandten Jesu, das heißt da, wo Jesus sagt, was die wahren Verwandten sind und wer sie bedeuten oder wer sie sind, bringt es Zusammenhang mit dieser Begebenheit der Schriftgelehrten, die Jesus oder von Jesus behaupten, er hat einen Belzebul und treibt die Dämonen mit den Dämonen aus. Er bringt sie in einer Art und Weise zusammen und wie sie, wie gesagt, sonst parallel stehen. Und das ganz, ganz, ganz bewusst. In der Vorbereitung habe ich einige Kommentare gelesen, mich mit Literatur beschäftigt, um zu schauen, wie die anderen Theologen oder Ausleger und Prediger diesen Text verstehen. Und gerade im Markus-Evangelium, und ich war erstaunt, dass wirklich die meisten das separat behandeln. Sie behandeln beide Texte, sie merken, irgendwie sind sie ineinander verschachtelt, irgendwie sind sie verknüpft, aber das sind so zwei verschiedene Themen. So, das eine spricht über die wahre Verwandtschaft und das andere über die Lästerung des Heiligen Geistes. Dann erklären sie die wahre Verwandtschaft, was das bedeutet, und dann über die Lästerung des Heiligen Geistes. Aber hier ist ganz bewusst ineinander verschachtelt und ganz bewusst so zusammengestellt. Warum? Weil beide lästern Jesus, und uns wird gezeigt, wem wird vergeben und wem wird nicht vergeben. Beide Geschichten reden über das Gleiche. Die erste Geschichte zeigt, wem vergeben wird. Und das sind die Verwandten gewesen. Das waren die Brüder und die Schwester und die Mutter und die Maria. Die kamen und sie sagten, er ist von Sinnen, er ist verrückt. Er ist verrückt. Wir haben uns das angeschaut, was sie da behaupten. Aber ihnen wurde vergeben. Dass ihnen vergeben wurde, hoffe ich, konnte ich euch zeigen, und ihr glaubt mir. Sie gehörten zu der ersten Urgemeinde, sie waren an Pfingsten dabei, als der Geist Gottes kam. Zwei seiner Brüder schrieben zwei Bücher im Neuen Testament. Sie gehörten mit dazu und waren Säule der Gemeinde geworden. Jakobus vor allem war eine Säule der Gemeinde. Warum wurde ihnen vergeben? Weil sie es unwissend taten. Aus Unglauben, aus Unwissenheit, als Mitläufer, nicht verstanden, nicht erkannt, nicht begriffen, und in Unwissenheit haben sie das getan. Das heißt, die Sünde gegen den Heiligen Geist, die unvergebbare Sünde, ist eine Sünde, die ganz bewusst begangen wird. Es ist keine Sünde, die unbewusst begangen wird. Sie haben das unwissend getan. Wer das anschauen möchte oder wer sich damit jetzt beschäftigen möchte, aber letzten Sonntag nicht dabei war, es gibt Aufnahmen von unserer Gemeinde auf der Seite oder auf der Kreuzlichtseite, gibt es auch die Predigt, also ihr könnt das gerne nachhören, falls ihr dann Fragen dazu habt. Aber heute wollen wir uns beschäftigen mit der Sünde, die nicht vergeben wird. Die Lästerung, die nicht vergeben wird. Letzten Sonntag mit der Lästerung, die vergeben wurde. Die haben gesagt, er ist von Sinnen, es wurde ihm vergeben, aber die behaupten, er hat den Belzebul und er treibt die Dämonen mit den obersten Dämonen aus. Und diese Sünde, spricht Jesus und sagt Jesus, sagt die Schrift, wird nicht vergeben werden. Warum und was sie ist und wie wir sie zu verstehen haben, um das soll es heute gehen. Lass uns also hineinschauen, Markus Kapitel 3, Vers 22 haben wir diesen Einschub. Vers 22 haben wir bis Vers 30 diese Begebenheit, die zwischen diese wahre Verwandtengeschichte hineingeschoben wird. Und sie steht, und so wird allein vom Aufbau wird sie in die Mitte gestellt. Und ich würde sagen, das ist die Hauptbotschaft, die hier uns die Schrift verkündigen möchte. Vers 22 heißt es, und die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sagten, er hat den Belzebul und durch den Obersten, den Dämonen, treibt er die Dämonen aus. Der Bekanntheitsgrad und die Euphorie und die Menschenmassen, die da kamen zu Jesus, sodass er nicht mal Zeit hatte, im Haus zu essen, das ist Vers 20, haben wir gelesen, nimmt solche Ausmaße, dass nicht nur die Familie reagiert hat. Die Familie musste reagieren, sie wollten Jesus von sich selbst schützen und sie wollten sich selbst als Familie schützen und wollten mit Gewalt Jesus nach Hause holen, weil sie sagen, es steigt ihm alles über Kopf, er dreht durch. Und es gibt Konsequenzen. Selbst im besten Wissen und Gewissen handelten sie, ob das richtig, dass sie nicht richtig gehandelt, das wissen wir. Aber sie wollten eingreifen. Es war zu viel. Aber nicht nur sie wollten eingreifen, sondern die Schriftgelehrten aus Jerusalem wollten auch eingreifen. Hier heißt es, und die Schriftgelehrten von Jerusalem herabgekommen. Es sind nicht nur die Schriftgelehrten, die in den Synagogen, im Land, ob Genezareth, Nazareth oder Kapernaum waren, sondern das waren die Obergelehrten, das waren sozusagen die Chefs, das waren die Anführer, das waren die Gelehrten, Professoren, Doktoren, die in Jerusalem in der Schaltzentrale, der religiösen Schaltzentrale saßen, und sie entschieden, das wird zu viel, Ausmaß ist zu groß Und die Menschenmenge läuft ihm nach. Und es gab viele Fragen, es gab viele Fragen auch an sie. Wie soll man das Ganze einordnen? Wer ist er? Warum geschieht das? Warum funktioniert das? Ist er der wahre Messias oder nicht? Und sie mussten jetzt eingreifen. Sie merken, es nimmt eine Dimension ein, dass da was geschieht, so eine Dimension. Sie müssen eingreifen, sie müssen eine Erklärung geben. Sie müssen eine Erklärung geben. Und jetzt kommen nicht irgendwelche, sondern die Schriftgelehrten von Jerusalem. Also das waren die Vorsitzenden von diesem Bund. Sie kommen an und müssen jetzt Stellung nehmen oder wollen jetzt Stellung nehmen. Und sie kommen angefahren, angereist, und dann heißt es, und die Schriftgelehrten von Jerusalem herabgekommen, sagten, er hat einen Beelzebul. Warum sagten sie das? Sie kommen, um eine Antwort zu geben. Sie kommen, um dem Volk eine Antwort zu geben, was da geschieht und warum da geschieht und wer das Ganze hier tut. Sie selbst, und Jesus spricht von diesen Schriftgelehrten, sie haben sich selbst auf den Lehrstuhl Moses gesetzt. Sie sind diejenigen, die kommen und behaupten, die Schrift zu kennen. Darum wird hier wirklich gesagt, Schriftgelehrte. Damit sind ja auch die Pharisäer gemeint und viele der Gelehrten. Aber hier ist der Hinweis, Schriftgelehrte. Und das ist für uns wichtig zum Verständnis unseres Abschnittes und zum Verständnis, was die Sünde gegen den Heiligen Geist ist. Hier kommen welche, die von sich selbst behaupten, sie kennen die Schrift. Und sie kennen nicht nur die Schrift, sie behaupten auch sagen zu können, was sie bedeutet und andere zu lehren, wie man sie versteht und wie man sie nicht versteht. Hier sind Kundige der Schrift, hier sind wir Ausgebildete in der Schrift, hier sind diejenigen, die die Schrift kennen. Ich möchte euch nur ein, zwei Verse kurz vorlesen in Matthäus 23, was Jesus zu diesen Möchtegern-Theologen sagt. Kapitel 23 im Matthäus-Evangelium, ab Vers 1. Diese Stelle habe ich heute Morgen erst für diejenigen, die da... Sorry. Okay. Dann redete Jesus zu den Volksmengen und zu seinen Jüngern und sprach, auf Moses Lehrstuhl haben sich die Schriftgelehrten und die Pharisäer gesetzt. Also, die Schriftgelehrten Pharisäer, sie haben sich selbst auf den Lehrstuhl Moses gesetzt. Das heißt, sie haben gesagt, wir sagen euch, wie man das Gesetz, wie man Mose versteht. Nicht sie wurden gesetzt, sie haben sich gesetzt. Sie haben diesen Anspruch genommen, wir kennen die Schrift und wir können euch sagen, was darin geschrieben steht. Und schaut mal in Vers 13, was Jesus dann zu ihnen sagt. Wir sind dann in diesem Abschnitt der Wehrufe. Da heißt es, wehe aber euch, Schriftgelehrten und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verschließt das Reich der Himmel von den Menschen, denn ihr geht nicht hinein und die hineingehen wollen, lasst ihr auch nicht hineingehen. Das ist die Sünde, die sie begehen. Sie geben sich aus als die Kenner der Schrift. Sie aber gehen selbst nicht hinein und verschließen denjenigen, die hineingehen wollen, diesen Weg. Durch die Art und Weise, wie sie lehren, durch die Art und Weise, wie sie die Schrift auslegen. In ihrem Verständnis, in ihrem Wissen, in ihrer Kenntnis versperren sie durch ihre Lehre den Weg für die anderen in das Reich der Himmel. Das ist das Wehrufe. Also das sind diese Schriftgelehrten, die von Jerusalem herkommen und im Urteil Jesu sich selbst als die darstellen, die das Wort kennen und aber den anderen trotzdem verschließen. Jetzt ist für uns wichtig zu verstehen und diesen ganzen Zusammenhang. Während die Familie und während viele Mitgelaufenen, viele, die auch später schrien, kreuzige ihn, keine Ahnung hatten, was sie eigentlich da taten. Sie haben kein Verständnis, sie haben keine Ahnung. Nach ihrem Verständnis haben sie geurteilt, nach ihrer Erkenntnis haben sie geurteilt. Aber sie hatten nicht diese Erkenntnis, sie taten das Unwissen, wie Paulus es über sich selbst sagt. Hier ist hier die Rede, von welchen, und ich möchte das euch zeigen. Sie wussten ganz genau, was sie da taten. Was hier geschieht und was die Schriftgelehrten von Jerusalem gemacht haben, war nicht unwissend. Es war nicht ratend und überlegend, ist es richtig, ist es nicht, ist es wahr, ist es nicht. Sie hatten absolute Klarheit über den Menschensohn und gegen jedes Wissen und gegen jedes bessere Gewissen haben sie gehandelt und behaupten, er ist es nicht. Und haben das Ganze noch überspitzt und überdreht und gelästert, indem sie gesagt haben, er hat einen Beelzebul und er treibt mit den Dämonen aus. Diese Stelle habe ich in der letzten Predigt schon ganz kurz angesprochen, aber die soll uns den Weg weisen. Schaut mal in Johannes Kapitel 3, ab Vers 2. Liebe Geschwister, die Sünde, die sie begehen, die Schriftgelehrten, im Gegensatz zu der Familie, ist wissentlich. Es ist nicht unwissentlich, es ist wissentlich. Jetzt müssen wir uns anschauen, was wussten sie und was ist dieses Wissen? Was ist die Sünde gegen den Heiligen Geist? In welchem Maße hat das was mit unserem, mit dem Wissen, mit dem Verständnis zu tun? Im Johannes Kapitel 3 sind wir in der Geschichte von Nikodemus. Nikodemus, einer der Schriftgelehrten und Pharisäer, einer, der im Hohen Rat mit dabei ist, einer, der Zugang hat dazu, ein Insider, kommt zu Jesus nachts, nicht tags, ich glaube, weil er sich von den anderen fürchtete, weil er es heimlich tun wollte. Und jetzt schaut mal, was er sagt, Johannes Kapitel 3, Vers 2. Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi, und dann kommt, schaut mal, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Und das ist ein Schlüsselvers, das ist sehr, sehr wichtig. Nicht andere behaupten das, hier sagt einer der Schriftgelehrten, er sagt, was sie eigentlich wissen, nicht vermuten, nicht diskutieren, nicht überlegen. Es ist nicht so, dass man sagt, ja, ist das jetzt von Gott oder nicht? Ist das jetzt, wirkt er durch den Heiligen Geist oder nicht? Ist das jetzt ein Wunder von oder ist das vom Teufel? Nee, wir wissen nicht, man prüft, man überlegt. Hier sind diejenigen, die sagen, wir wissen ganz genau, wer du bist. Wir wissen, du bist von Gott gekommen und wir wissen, die Zeichen, die du tust, kannst du nur tun, wenn du von Gott gekommen bist. Denn diese Zeichen kann kein anderer tun. Liebe Geschwister, das ist so entscheidend. Sie wussten das. Sie überlegten nicht, sie prüften nicht, sie zweifelten nicht daran, ist es oder ist es nicht. Sie wussten es. Sie wussten es, er ist von Gott. Das ist, was sie wussten. Interessanterweise, sie wussten es, waren aber nicht wiedergeboren, gell? Denn Jesus sagt in diesem Zusammenhang sofort zu Nikodemus, wenn du nicht von oben geboren wirst, kannst du das Reich Gottes nicht sehen und nicht hineingehen. Das heißt, man kann diese Dinge wissen. Man kann wissen, er ist von Gott. Und er ist von Gott gekommen und die Zeichen, die er getan hat, hat er von Gott getan. Aber trotzdem kann kein Anteil am Reich Gottes, kein Anteil an der Wiedergeburt haben. Es gibt nämlich zwei Dimensionen, die reine Erkenntnisebene, die Verstandesebene, die rationale Ebene und die geistliche Ebene. Aber für uns ist es wichtig, sie wussten, und Nikodemus gibt selbst dieses Zeugnis. Also was haben sie getan? Sie haben trotz der klaren Zeichen und trotz des klaren Zeugnisses und trotz des klaren Verständnisses abgelehnt. Und nicht nur abgelehnt, haben ihn für besessen erklärt und behauptet, er treibt es mit dem Beelzebul aus. Was war eigentlich die Hauptsünde? Was war das Problem? Ich glaube, zwei Dinge haben sie behauptet, die Lästerung gegen den Heiligen Geist waren. Was behaupten sie? Erstens, sie sagen, er ist besessen. Wenn sie sagen, Jesus hat einen unreinen Geist, denn sie sagten, er hat einen unreinen Geist, in Markus Kapitel 3, Vers 30, weil sie sagten, er hat einen unreinen Geist. Das heißt, sie sagen, er ist besessen. Jesus treibt die Dämonen aus, er heilt die Besessenen und sie sagen, er ist besessen. Bin ich zu laut für dich, kleiner Mann? Hält sich die Ohren zu oder ist das Thema zu schwer? Vielleicht soll ich nicht so oft sagen, er ist besessen, gell? Er war es nicht. Aber das ist die Sünde. Das ist, was sie sagen. Gegen jegliches klares Verständnis und Wissen. Er kommt von Gott. Und er hat den Heiligen Geist. Denn niemand kann diese Dinge tun, wenn er den Geist Gottes hat. Sagen Sie, er hat nicht den Heiligen Geist, sondern er hat einen unreinen Geist. Liebe Geschwister, das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Gegen jedes, oder mit klarem Wissen und klarem Zeugnis zu behaupten, es ist nicht der Geist Gottes, der in Jesus wohnte, es ist ein Dämon, der in ihm wohnt. Das ist, was sie behauptet haben. Das ist das Erste. Das Zweite, was sie behauptet haben, nicht der Vater im Himmel ist die Quelle seiner Vollmacht. Nicht der Vater im Himmel wirkt durch ihn und durch seinen Geist. Es ist der Satan, es ist der Teufel, der durch ihn wirkt. Sie haben nicht behauptet, dass Jesus der Teufel ist. Sie behaupteten, er treibt mit dem Beelzebul die Dämonen aus. Das heißt, die Quelle der Kraft, die Jesus anzapft, wenn ich das so sage, das ist jetzt ein bisschen salopp, ist nicht die Kraft Gottes. Die Quelle der Kraft kommt nicht vom Himmel, sie kommt aus der Hölle. Jesus wirkt es nicht durch den Heiligen Geist, nicht in der Vollmacht, in der Autorität des himmlischen Vaters. Sie sagen, Jesus macht es durch den Teufel, durch den Satan macht er das. Und das haben sie behauptet, nicht weil sie unwissend waren, nicht weil sie es nicht verstanden haben, nicht weil das ihre Rückschlüsse war, das ist die einzige logische Erklärung, die wir haben. Dies haben sie behauptet, obwohl sie wussten, es ist Gott, es ist seine Vollmacht und es ist der Geist Gottes, der hier gerade wirkt. Und in diesem Wissen verleugnen sie das. Warum? Gucken wir uns gleich gemeinsam an. In den Evangelien und in der Auseinandersetzung zwischen Jesus und den Schriftgelehrten ging es immer um diese Vollmacht. Es war immer die Frage, in welcher Vollmacht tust du das? Und ich hoffe, es ist etwas geblieben. Ich weiß, die Zeitspanne zehrt das ein bisschen auseinander, unser Studium des Markus-Evangeliums. Aber wie haben wir begonnen, das Markus-Evangelium anzuschauen? Jesus wird uns vorgestellt und das Erste, was dann uns gesagt wird, nicht das Erste, aber eins der wichtigen Aussagen, er lehrte sie mit einer Vollmacht nicht wie die Schriftgelehrten. Sie merken, da ist eine Vollmacht da. Diese haben die Schriftgelehrten nicht. Und jetzt versteht ihr, was ihre Motivation war, das zu behaupten. War das, weil sie gemerkt haben, oh, der ist besessen? Was hat, auch das haben wir uns schon angeschaut bei einem Karfreitag-Gottesdienst. Was war der Grund, warum sie Jesus überliefert haben? Was erkannte sogar Pilatus? Sie überlieferten aus Neid, aus Eifersucht. Nicht, weil er einen Dämon hat, nicht, weil er die Quelle Satans anzapft, sondern aus Neid. Er hatte eine Vollmacht, die sie nicht hatten, und den wollten sie loswerden. Sie überlieferten aus Neid. Die Frage ist immer wieder nach der Vollmacht, nach der Vollmacht. Ich gehe jetzt diese Stellen nicht durch, aber ich bin mir sicher, wenn ihr die Evangelien durchlest, werdet sie finden, wo sie selbst fragen. Bei einer Gelegenheit, ich glaube Matthäus 21, ist es 22, so, kommen sie zu ihm und sagen, in welcher Vollmacht tust du das? Sag uns, in welcher Vollmacht. Und Jesus sagt zu ihnen, ich gebe euch gern die Antwort, in welcher Vollmacht ich das tue. Wenn ihr mir sagt, in welcher Vollmacht hat ihr Johannes der Täufer getauft, dann sage ich auch, in welcher Vollmacht ich das tue. Und dann heißt das ist sehr interessant, und dann wussten sie, wenn wir sagen, Johannes der Täufer hat die Vollmacht von oben bekommen, dann wird er uns sagen, ja, warum habt ihr ihm seinem Zeugnis nicht geglaubt? Sie konnten nicht anders, sie konnten Johannes den Täufer nicht ablehnen, weil die würden gesteinigt werden. Das Volk hat dieses Zeugnis abgelehnt, dieser Prophet kommt von Gott und seine Vollmacht kommt vom Himmel. Und dieser Prophet sagt, Jesus kommt von Gott und seine Vollmacht auch vom Himmel. Und wenn wir sagen, Johannes der Täufer kommt von Gott, dann müssen wir auch eingestehen, er ist auch von Gott. Wollen wir nicht. Wir wissen es nicht. Hat sich ganz schön blamiert. Diese möchtegern Schriftgelehrten, auf einmal wissen sie was nicht. Sie wussten aber, sie stellen sich dumm. Warum nur nicht zugeben, Jesus Christus ist der Sohn Gottes? Nur nicht zugeben, er ist der Messias. Nur nicht zugeben, er kommt von Gott. Dabei, und so macht das doch Markus, er beginnt das Evangelium. Und was macht er als erstes? Er zeigt, Jesus Christus ist der Sohn Gottes, bestätigt durch die Schrift. Dann zeigt er, Jesus Christus ist der Sohn Gottes, bestätigt durch Johannes der Täufer. Dann geht er weiter und sagt, Jesus Christus ist Gottes Sohn, bestätigt durch den Vater selbst, dies ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Jesus Christus ist der Sohn, bestätigt durch die Dämonen. Die Dämonen sagen, wir kennen dich, wir wissen, du bist der Heilige, der Sohn Gottes. Bestätigt durch die Zeichen, Wunder, Krankenheilungen. Eine Bestätigung nach dem anderen, ein Erweis seiner Vollmacht nach der anderen. Jetzt geht man mit Kapitel 2 im Markus-Evangelium. Markus-Evangelium, Kapitel 2, das ist die Begebenheit, die wir uns auch schon angeschaut haben. Der Gelähmte wird herniedergelassen. Das Dach von Petrus und Andreas im Haus wird kaputt gemacht. Und Vers 6. Es saßen dort aber einige von den Schriftgelehrten und überlegten in ihren Herzen, was redet dieser so? Er lästert. Sie werfen ihm Lästerung vor. Wer kann Sünden vergeben außer einem Gott? Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie bei sich überlegten und spricht zu ihnen, was überlegt ihr in eurem Herzen? Was ist leichter, dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind vergeben und oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh. Damit ihr, schaut mal, wisst, nicht vermutet, damit ihr wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, spricht er zu ihm, steh auf und geh. Damit ihr ein Zeugnis habt und ein Beweis, und damit ihr wissen könnt, ich habe die Vollmacht, nämlich von Gott, denn sowas kann nur Gott tun, ich beweise es euch, dass ich diese Vollmacht von Gott habe. Ich sage, ich stehe auf und gehe. Warum bringt Markus das? Und warum kommt uns diese Begebenheit hier in Kapitel 3? Um aufzuzeigen, sie handelten gegen ein absolutes, klares Zeugnis, gegen eigentlich ihr Wissen. Sie wussten es, aber haben es absolut verworfen. Wir kommen schon näher, was die Sünde gegen den Heiligen Geist bedeutet. Dann gegen die Offenbarung, gegen das Zeugnis des Vaters, gegen das Zeugnis der Schrift, gegen jedes Machterweis, lehnen sie es ab, gegen ihr Wissen und sagen, wir glauben nicht, wir wollen das nicht wahrhaben. Ich möchte euch eine Parallele aufzeigen in Römer Kapitel 1, Vers 18. Römer Kapitel 1, Vers 18. Paulus schreibt, denn es wird offenbart, Gottes Zorn vom Himmel, Herr über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Und jetzt, was ist diese Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen? Welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Das heißt, welche die Wahrheit durch ihr ungerechtes Verhalten verdecken, niederhalten, es verwerfen, verdrehen. Vers 19, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat das ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit der Erschaffung in der Welt, in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut. Damit sie ohne Entschuldigung seien, weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Und dann kommt dreimal, hat er sie dahingegeben, verstockt in ihren Herzen, dreimal. Was war der Grund der Verstockung? Keine Vergebung mehr. Dann war es das. Sie haben das von Gott Erkennbare, das von Gott Klare Offenbarte, durch Ungerechtigkeit niedergehalten und haben Gott nicht verherrlicht, nicht ihm Dank dargebracht, sondern in ihren Überlegungen, in ihren Plänen haben sie es verworfen. Darum hat sie Gott dahingegeben, in ihre Überlegung, ihrer Herzen. Und ihr Herz wurde verstockt. Und dann war es das. Das ist die unvergebbare Sünde. Und die Folgen können wir in Römer 18 sehen. Unmoral, Sünde, Ungerechtigkeit, all das. Was ist diese Sünde gegen den Heiligen Geist, die die Schriftgelehrten begangen haben? Nochmal. Als Schriftgelehrte, als Kenner der Schrift und Schrift der Offenbarung Gottes, im Wissen und in der Bestätigung dessen, was sie gewusst haben und gelesen haben, haben sie ganz bewusst verworfen, Jesus verworfen, behauptet, es ist nicht der Heilige Geist und behauptet, es ist nicht Gott, der durch ihn wirkt. Liebe Geschwister, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir diesen Punkt wirklich verstehen. Die schriftgelehrten Pharisäer, ich möchte das behaupten und ich möchte euch gleich noch ein paar Stellen zeigen. Sie wussten ganz genau, wer Jesus war. Versteht ihr das? Sie wussten, wer er war. Es war nicht, sie haben nicht wie die Volksmengen gefragt, ist es oder ist es nicht? Sie haben nicht die Zeichen gesehen, wie die viele in der Volksmenge, und sie gingen zu ihnen und sagten, liebe schriftgelehrten Pharisäer, ihr kennt euch doch aus. Sagt uns, ist es der Messias? Sollen wir an ihn glauben oder nicht? Sagt uns, sollen wir ihm folgen oder nicht? Sagt uns, ist es er, von dem unsere Väter geredet haben? Sagt es bitte uns. Sie wussten es nicht. Und sie hofften von ihnen, eine klare Antwort zu bekommen. Sie sollten das Volk lehren und sagen, er ist es oder er ist es nicht. Und jetzt, und sie wussten, er ist es. Und sagten, wenn wir aber sagen, er ist es, dann folgen sie ihm nach. Und das wollen wir nicht. Sie wussten, ich möchte euch das kurz belegen. Geht mal mit mir ins Matthäus-Evangelium. Matthäus 21. In Matthäus 21 bringt Jesus dieses Gleichnis von Weingärtnern. Ich will euch nur ein paar Stellen vorlesen. In Vers 37 nehme ich euch mit. Zuletzt aber sandte er seinen Sohn zu ihnen, in denen er sagte, sie werden sich vor ihm, meinem Sohn, scheuen. Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie zueinander, dieser ist der Erbe. Sie sprachen nicht, vielleicht ist es nicht, oder ist es ein Falscher, oder wir müssen das Erbe beschützen, da kommt einer und will es an sich nehmen, dem gehört es nicht. Dieser ist der Erbe. Und schaut mal, kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbe in Besitz nehmen. Jesus offenbart ihre Motive und ihre Herzen und er sagt, warum sie ihn töten werden. Sie wissen ganz genau, er ist der Erbe, nicht wir. Aber wenn wir ihn töten, kriegen wir das Erbe. Seht ihr das? Es ist das Unwissenheit? Das ist Wissen. Das ist ganz klar wissentlich das Begehen. Ein anderes Beispiel gebe ich euch aus Johannesevangelium, wenn ihr mit mir in Johannes 11 geht. Einfach nur ein paar Beispiele aufzuzeigen, dass sie das ganz bewusst und wissentlich getan haben. Jesus geht nach Jerusalem, um zu sterben, und in diesem Weg dahin, unter anderem ist einer der Wunder, die er tut, ist Lazarus aus den Toten auferwecken. Also größere Beweis seiner Herrlichkeit gab es in diesem Moment da nicht. Dass Jesus Kranken gesund machen konnte, dieses Zeugnis haben sie schon bekommen. Und Jesus wartet, bis Lazarus stirbt, um ihm noch diesen Beweis zu geben. Er hat auch die Macht über Leben und Tod. Und er tut dieses Wunder. Und schaut mal ab Vers 45, Kapitel 11. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was getan hatte, glaubten an ihn. Einige aber von ihnen gingen hin zu den Pharisäern und sagten, was Jesus getan hatte. Viele kommen zum Glauben an ihn, weil sie das sehen. Es gab aber welche? Spione. Die gehen hin und erzählen, gehen nach Jerusalem und erzählen das Ganze. Sagt, wisst ihr, was da passiert ist? Und jetzt schaut mal, wie sie reagieren, Vers 47. Da versammelten sich die Hohepriester und die Pharisäer, den Hohen Rat, und sprachen. Also alle wichtigsten Leute kamen zusammen und sprachen. Was tun wir? Denn dieser Mensch tut viele Zeichen. Wenn wir ihn lassen, werden alle an ihn glauben. Schaut mal, sie sagen nicht, wir müssen die aufklären, dass er nicht echt ist. Wir müssen beweisen und überführen, dass er falsch ist. Wir müssen auch zeigen, dass es gar nicht Gott ist, der da wirkt. Nein, sie leugnen sie die Zeichen. Leugnen sie die Wunder. Können sie nicht, denn sie sind so klar. Sie leugnen nicht das, was Jesus tut. Sie leugnen nicht seine Werke, sie leugnen nicht seine Wunder. Sie können es auch nicht und sie wollen es auch nicht, weil diese Dinge sind so klar. Aber sie sagen, wenn wir ihn weiterlassen, Freunde, alle werden ihm hinterhergehen. Und dann beschließen sie, wisst ihr, was sie beschließen? Nicht nur Jesus umzubringen, sondern auch Lazarus. In Kapitel 12, Vers 10. Die Hohepriester aber ratschlagten, auch den Lazarus zu töten, weil viele von den Juden um seinen Namen willen hingingen und an Jesus glaubten. Darf ich euch fragen, wenn sie Zweifel hätten, dass Lazarus aus den Toten auferweckt worden ist, hätten sie ihn umbringen wollen? Sie hätten sagen, ey, das ist alles fake, das ist alles Show, das ist nicht echt, was da passiert. Lazarus war nicht wirklich tot, sondern sie wussten, der Mann war tot, 4 Tage, er stank und jetzt lebt er. Sie können das nicht leugnen. Wir müssen ihn umbringen. Wir müssen ihn umbringen. Sie handeln gegen ihr Wissen und gegen ihr Gewissen. Eine Sache möchte ich euch, nein, Kapitel 12, ab Vers 37, fasst Johannes das so zusammen. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Das sind die schriftgelehrten Pharisäer. Damit das Wort der Propheten, des Jesaja, erfüllt würde, dass er sprach: Herr, wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Und an wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Darum konnten sie nicht glauben. Und jetzt schaut mal. Weil Jesaja wieder sagte, er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verstockt, dass sie nicht mit den Augen sehen und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Liebe Geschwister, darf ich euch etwas herausfordern? Ist es uns bewusst, ist es uns klar, dass die Schrift lehrt, dass Gott nicht will, dass alle gerettet werden? Das ist provozierend, ich weiß. Denn hier steht es, weil sie ihn verwarfen, weil sie ihn wissentlich verwarfen, weil sie wissentlich, dass der Geist Gottes in ihm wohnt und die Vollmacht von Gott kommt, es dem Dämonen zugeschrieben haben und den Geist gelästert haben, heißt es hier, Gott hat ihnen die Augen verblendet und ihr Herz verstockt, damit sie was nicht tun? Sich nicht bekehren. Damit sie sich nicht bekehren. Das ist die unvergebbare Sünde. Das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Ich möchte euch noch einen Beweis, eine Stelle bringen. Matthäus Evangelium, Kapitel 28. Sie haben Jesus immer wieder provoziert, sie haben ihn immer wieder herausgefordert und sagten, mit welcher Vollmacht tust du das? Warum tust du das? Von wem kommt das? Zeig uns, dass du von Gott bist, zeig uns noch ein Zeichen, zeig uns noch ein Wunder. Und dann kommt Jesus an einen Punkt und sagt, ihr kriegt nur noch ein Zeichen, ihr kriegt nur noch ein Wunder von mir. So wie Jona 3 Tage, so der Sohn des Menschen, 3 Tage und 3 Nächte, dieses Zeichen gebe ich euch noch. Und das geschieht so, oder? Jesus stirbt und steht auf. Und nachdem er dieses Zeichen ihm nochmal gegeben hat, was geschah? Dann kamen sie alle zum Glauben und sagten, wow, jetzt haben wir es. Die Wachen sind da. Und die Wachen erleben, dass ein Engel kommt. Die schlafen da nicht und dachten nicht, das ist ein Traum. Denn die Wachen haben das alles erlebt. Das könnt ihr ab Kapitel 28 nachlesen. Und nachdem sie gesehen haben, dass der Engel kommt, Jesus auferweckt ist, und all das geschehen ist, gehen sie zu den schriftgelehrten Pharisäern und erzählen ihnen alles, was geschehen ist. Schaut mal ab Vers 11, Kapitel 28, ab Vers 11. Während sie aber hingingen, sieh, da kamen einige von der Wache in der Stadt und verkündigten den Hohepriestern alles. Also sie erzählten buchstäblich, was da alles geschah. Und sie versammelten sich mit den Ältesten und hielten Rat. und sagten den Soldaten oder und gaben den Soldaten reichlich Geld und sagten: Sprecht! Seine Jünger kamen bei Nacht und stahlen ihn, während wir schliefen. Und wenn dies dem Statthalter zu Ohren kommen sollte, so werden wir ihn beschwichtigen und machen, dass ihr ohne Sorge seid. Sie nahmen aber das Geld und taten, was sie unterrichtet worden waren. Und diese Rede verbreitet sich bei den Juden bis auf den heutigen Tag. Achtet darauf, was da geschieht. Sie wissen, die Soldaten kommen und sagen: Wir haben keine Ahnung, da ist irgendwas passiert, der Leichnam ist weg. Vielleicht wurde er gestohlen. Sie kommen und erzählen, ein Engel kam und Jesus ist auferstanden, erzählen ihnen die ganze Geschichte. Und sie wissen, das hat er gesagt, das hat er ihnen gesagt. Und jetzt sagen sie nicht: Oh, wir sagen, nee, das ist gar nicht geschehen. Jetzt überlegen sie sich eine Lüge. Wir sagen, er wurde gestohlen. Sie müssen Geld zahlen, die kennen die Geldgier der Römer. Sie bestechen sie, weil sie diskutieren nicht, vielleicht ist es nicht passiert, vielleicht, sie suchen nach einem Weg und sie suchen eine Lüge gegen ihr besseres Wissen. Versteht ihr das? Das ist die Sünde, die hier geschieht. Liebe Geschwister, das, was hier passiert in Markus Kapitel 3, was Markus uns zeigt, warum die Familie und warum die Schriftgelehrte, warum sie nicht die gleiche Sünde begangen haben. Die taten das unwissentlich, im Unglauben, in ihrer Unkenntnis. Die handeln hier absolut wissentlich, gezielt, strategisch. Was wussten sie? Was wussten sie? Ich möchte euch ein, zwei Stellen zeigen. Geht mit mir in Jesaja. Ich weiß, dass jetzt die Predigt mehr wie eine Bibelstunde ein bisschen ist, aber weil dieses Thema wichtig ist und weil wir darüber Klarheit haben müssen, müssen wir es von der Schrift und mit der Schrift uns anschauen. Geht mir in Jesaja, Jesaja 11 zuerst, Jesaja 11. Ein paar Stellen nur. Was wussten sie? Was wussten die schriftgelehrten Pharisäer? Ihnen war es klar, dass der Messias kommen wird. Sie wussten sogar, wo er geboren wird, in Bethlehem. Sie wussten, von welcher Abstammung er sein wird, aus dem Geschlecht Davids. Das wussten sie alles. Sie wussten alles. Sie wussten auch, dass der Messias mit dem Heiligen Geist gesalbt sein wird. Und dass er das, was er tun wird, durch den Geist tun wird. Das wussten sie auch. Kapitel 11 im Jesaja. Ab Vers 1. Und ein Spross wird heraufkommen aus dem Stumpf Isais, das ist aus dem Geschlecht Davids. Das ist der Vater von David. Und ein Schößling aus der Wurzel wird Frucht bringen. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft und der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Auf ihm wird der Heilige Geist ruhen, der siebenfache Geist. Wenn der Messias kommt, aus der Nachkommenschaft Isais, Nachkommenschaft Davids. Aus welchem Geist wird er wirken? Was sagt der Prophet? Durch den Geist Gottes. Das wussten sie. Das konnten sie nicht leugnen. Das wussten sie. Gott hat es verheißen. Geht mit mir in Jesaja 40. Also ich nehme jetzt bewusst einen, von dem ich hundertprozentig weiß, diesen Propheten kannten sie und haben ihn gelesen. Oh, 42. Jesaja 42, ab Vers 1. Siehe, mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, und an dem meine Seele wohlgefallen hat. Das ist das Zeugnis, was Jesus bekam, als er sich taufen ließ. Das ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und dann heißt es, ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Nationen hinaustragen und so weiter. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Jesaja, noch eine Stelle, Jesaja 61. zwei oder drei Zeugen. Jesaja 61, Abvers 1. Der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, den gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen, den Gefangenen und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen, auszurufen das Gnadenjahr des Herrn, ein Tag der Rache für unseren Gott. Als Jesus in seiner Heimatsynagoge die Schrift lesen soll und sie öffnet, liest er diese Stelle und sagt, der Herr hat mich gesalbt, der Geist des Herrn ist auf mir, und erzählt und zitiert diese Stelle. Was ich damit sagen will, sie wussten als Schriftgelehrte, die sich auf den Lehrstuhl Moses gesetzt haben, sehr wohl, in wessen Geist der Messias wirken wird. Die Schrift ist verkündigt. Gott hat dieses Zeugnis gegeben. Es ist klar, steht da, es ist der Geist des Herrn, der auf ihm ruhen wird. Und gegen dieses Wissen, gegen das Wissen der Schrift, was in ihr steht, und sehen, was geschieht, keinen Ausweg haben, keine andere Erklärung haben können, behaupten sie, nein, es ist nicht der Geist des Herrn, der auf ihm ist. Es ist der Geist des Satans, der auf ihm ist. Überlegt euch mal das. Diese Sünde wurden sie schuldig. Und diese Sünde wird ihnen nicht vergeben. Darf ich euch das kurz zeigen? Geht mit mir wieder zurück in Markus Kapitel 3. Warum glaube ich, dass diese Sünde ihnen nicht vergeben wird? Ein Kommentator, den ich sehr schätze, zum Beispiel Gerhard Meyer, meint, er hat sie nur gewarnt, dass die diese Sünde noch gar nicht begangen haben. Er hat sie nur gewarnt, sie nicht zu tun. Ich glaube, die haben sie begangen. In Kapitel 3 Markus, wir gehen zurück zu unserem Vers 22. Und die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sagten, er hat den Beelzebul. Und durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Und er rief sie zu sich und spricht in Gleichnissen zu ihnen. Als Jesus hört, es ist nicht so, dass er im Haus sitzt und die sitzen da in einem anderen Zimmer und erzählen, er hat den Beelzebul. Als Jesus mitbekommt, dass die Schriftgelehrten von Jerusalem runterkommen und dieses Gerücht verbreiten, sie verbreiten es in der ganzen Gegend, von Dorf zu Dorf, von Synagoge zu Synagoge, erzählen sie, er kann nicht der Messias sein, er macht das durch den Beelzebul, aus der Vollmacht des Teufels, er ist selbst besessen. Sie wollen das Volk verwirren, sie wollen nicht, dass das Volk glaubt, sie wollen nicht, das Volk hat Fragen und sie hintergehen das Volk, sie führen das in die Finsternis und sie sagen, sie lehren in dem ganzen Land und verbreiten diese Lüge. Und als Jesus das mitbekommt, zitiert er, ich liebe diese Stelle, sagt er, komm mal her. Und er rief sie zu sich, er ging nicht mal hin, sagt, komm mal her. Und sie kommen und er spricht zu ihnen in Gleichnissen. Und jetzt sagt man, jetzt nimmt er sich nochmal richtig Zeit. Und weil sie so dumm sind, weil sie keine ausgebildeten Theologen sind, weil sie ganz normale Menschen sind, muss er ihnen in Gleichnissen reden und muss ihnen aus ihrer Lebenswelt. Nee, das waren schlaue Köpfe, wissentlich, die kannten die Schrift. Jesus redete zu ihnen nicht in Gleichnissen, um ihnen das nochmal besser zu erklären, um ihnen zu zeigen, hey, ihr habt einen Denkfehler begangen. Wisst ihr, dass Gleichnissen rede Verstockung bedeutet? Als Jesus mit Menschen fing, in Gleichnissen zu reden, mit den Schriftgelehrten, dann verschleiert er ihnen die Wahrheit, damit sie hören und nicht verstehen, damit sie sehen und nicht sehen. Guckt mal nur Kapitel 4 im Markus-Evangelium. Glückselig, der seine eigene Bibel dabei hat, dann kann er ganz schnell reinschauen. Kapitel 4, dann kommen die ganzen Gleichnisse, unmittelbar. Und nachdem Jesus in Gleichnisse lehrt, ab Vers 10. Und als er allein war, das heißt, die waren nicht mehr dabei, die schriftgelehrten Pharisäer, war nur mit seinen Jüngern, fragten ihnen die um ihn waren, samt den 12 nach den Gleichnissen. Also sie fragten nicht nur nach der Bedeutung der Gleichnisse, sie sagen, Jesus, warum lehrst du eigentlich jetzt auf einmal in Gleichnissen? Dann sagt Jesus nicht, ja wisst ihr was, das ist halt einfacher zu verstehen. Das ist halt hilfreicher, so Bilder und und Beispiele, das hilft uns alles, das besser zu behalten und dann können wir das alles besser verstehen. Und das ist viel interessanter als so trockene Theologie, so ein paar Beispiele, ein paar Gleichnisse, dann macht es viel interessanter, dann hören Sie mir zu. Jesus sagt zu ihnen, Vers 11, und er sprach zu ihnen, euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben, jenen aber, und jetzt schaut mal, was da steht, die draußen sind. Die sind nicht drin. Die gehören nicht zu der Familie Gottes. Die gehören nicht zu den wahren Verwandten. Jenen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil, damit sie sehen und nicht wahrnehmen und hören und nicht verstehen, damit sie sich nicht etwa bekehren und ihnen vergeben werde. Damit sie sich nicht bekehren und damit ihnen nicht vergeben werde. Was hat Jesus gesagt? Weh euch, wenn ihr den Heiligen Geist lästert. Der hat keine Vergebung in Ewigkeit. Sie haben den Heiligen Geist gelästert. Sie wussten ganz genau, wer Jesus war. Sie wussten ganz genau, dass der Geist Gottes auf ihm ruht. Sie wussten ganz genau, dass er von Gott gekommen war und dass die Zeichen, die er getan hat, von Gott waren. Im Matthäus-Evangelium sagt Jesus, oh ihr Falschen, sagt mir, wie treiben eure Söhne denn die Dämonen aus? Sie werden eure Richter sein. Wieso fragt ihr das? Wieso fragt ihr, wie treiben eure Söhne die Dämonen aus? Kein Mensch kann aus seiner eigenen Kraft einen Dämon austreiben. Keiner kann sagen, Dämon, geh. In meiner Vollmacht sage ich es dir. Wer vermag das nur? Und das war ihnen absolut klar. Wer hat Macht über die Dämonen? Nur der Herr, nur Gott selbst. Ihr sagt, ihr wisst ganz genau, dass eure Söhne durch Gott ihn austreiben. Und ihr sagt, ich treibe nicht durch Gott aus, durch seine Vollmacht, durch den Beelzebul. Sie werden euer Richter sein. Nur Gott hat Macht über die Dämonen. Die wussten das alles. Aber sie verwarfen es und lästerten ihn, verdrehten die Wahrheit mit Ungerechtigkeit, behaupteten, er macht gleiche Sache mit dem Teufel. Macht die gleiche Sache. Darum spricht Jesus mit ihnen in Gleichnissen. Er zitiert sie zu sich, sagt, komm zu mir und beginnt ihnen mit den Gleichnissen zu reden. Das ist schon Gericht. Da beginnt schon die Sache, dass das ihnen nicht vergeben wird, was sie gerade tun. Ich möchte noch kurz auf zwei Sachen kurz eingehen. Ich weiß nicht, ob ich heute Morgen euch damit überfordere, aber ich denke nicht. Und ich hoffe, dass das mittlerweile klar ist. Ich möchte euch nur kurz zwei, drei Stellen noch kurz zeigen, um das in gewisser Weise abzuschließen. Paulus spricht im 2. Thessalonicher darüber. 2. Thessalonicher, Kapitel 2, ab Vers 10. Spricht von der Ankunft Jesu Christi und dass er an diesem Tag den Mensch der Gesetzlosigkeit vernichten wird, der in der Wirksamkeit des Satans wirken wird. Und schaut mal Vers 10. Und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen, dafür, dass sie die Liebe der Wahrheit zu ihrer Rettung nicht angenommen haben. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, damit sie alle gerichtet werden. Wer sind das? Die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Das ist Gericht. Nachdem Gott ihnen den Weg der Wahrheit und der Liebe in in klarer Weise offenbart hat, in klarer Weise bezeugt hat, durch Machttaten und Zeichen und Wundern bestätigt hat in seinem Sohn, nachdem ihm das Zeugnis der Schrift da war und sie gegen dieses Wissen und dieses Zeugnis wissentlich gesagt haben, nee, sie glauben nicht, sie verwerfen es, heißt es, sendet Gott ihnen einen Geist des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben. Das ist Verstockung. Das ist Gericht. Das taten die schriftgelehrten Pharisäer. Das ist das, liebe Geschwister, was der Hebräerbriefschreiber in Kapitel 6 und in Kapitel 10 sagt. Das ist ein ganz umstrittener Text, wo es darum geht, kann man verloren gehen oder kann man nicht verloren gehen. Noch diese Stelle will ich also kurz anschneiden. Ich weiß es. Nur kurz euch das zeigen, was hier bedeutet, was hier steht. Hebräer Kapitel 6. Er sagt, oh Freunde, lasst uns endlich zu größeren Dingen schreiten und uns über andere Themen als über Handauflegung und Waschen und Buße und all diese, lasst uns mal ein bisschen tiefer graben. Und dann sagt er Kapitel 6, Vers 4. Denn es ist unmöglich, und das ist jetzt wichtig, es ist unmöglich. Er redet von etwas, das geht nicht. Es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes und die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben und doch abgefallen sind, wieder zu Buße zu erneuern, da sie für sich selbst den Sohn Gottes wieder kreuzigten und zu dem Spott aussetzten. Hebräerbriefschreiber sagt, es ist unmöglich, wenn jemand in der vollen Erkenntnis und in dem vollen Zeugnis und unter dem vollen Wirken des Heiligen Geistes stand und all diese Dinge erlebt, gesehen, geschmeckt, erfahren hat, aber ihn verwirft, gegen den Heiligen Geist lästert. Es ist unmöglich, dass er wieder zu Buße kommt. Liebe Geschwister, hier geht es nicht darum, da ist jemand gläubig, und dann verwirft er oder sündigt er, fällt ab vom Glauben. Liebe Geschwister, wenn das so wäre, dann ist jeder von euch, der gläubig geworden ist und eine Sünde begangen hat und abgefallen ist, was hat er definitiv nicht mehr? Irgendeine Chance zur Umkehr, denn es ist unmöglich. Also wenn ihr glaubt und wenn man glaubt, dass diese Stelle lehrt, dass man abfallen kann, dann müsst ihr genauso glauben, dass wer abgefallen ist, nie wieder eine Chance hat. Dann hat er nämlich die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen. Und die wird nicht vergeben. Versteht ihr das? Das ist nicht, was der Text sagt. Wer begeht diese Sünde? Hier geht es nicht um Gläubige. Hier geht es um Ungläubige, diejenigen, denen Gott sich offenbart. Diejenigen, denen Gott sich zeigt, den Weg der Rettung anbietet. Er zeigt es ihnen. Sie erleben das Wirken des Geistes. Sie verstehen die Schrift, weil es steht drin. Sie lesen es. Sie erleben, wie Jesus das wirkt. Sie sehen, wie der Geist auf ihn ist, wie der Geist kommt, der Vater das Zeugnis gibt. Sie sehen die Zeichen und Wunder. Sie erleben selber, sie dürfen essen, das Brot, das vermehrt wurde, die Fische, die vermehrt wurde, den Wein können sie trinken. Sie haben das buchstäblich geschmeckt. 10 Aussätzige wurden geheilt. Einer kam zurück, 9 kamen nicht zurück. Wurden sie teilhaftig? Absolut. Absolut. Sie wurden teilhaft der himmlischen Gabe. Sie haben geschmeckt den Heiligen Geist, wie der Geist Gottes an ihnen wirkte. Sie erlebten die Zeichen in ihrem Leben in einer übernatürlichen Art und Weise. Und sie sagten, von dem, der dieses Zeichen tat, er ist nicht von Gott, er ist vom Teufel, er ist besessen. Gegen alle Wissen, was da geschehen und was da war. Was ist die Sünde gegen den Heiligen Geist? Eine wissentliche Ablehnung Jesu. Eine wissentliche Ablehnung Jesu. Nachdem der Geist Gottes in aller Wahrheit, in aller Fülle, in aller Klarheit geredet hat und bezeugt hat. Und gegen dieses Wissen aus Eifersucht und Eigennutz und all das ihn abzulehnen und zu behaupten, er ist vom Teufel. Er ist besessen. Diese Sünde wurden die schriftgelehrten Pharisäer schuldig. Sie glaubten nicht an ihn in dieser Weise und dann sind sie abgefallen, sondern Gott hat ihnen dieses Zeugnis dargebracht, ihnen diese Belege gebracht und sie wussten, du bist von Gott und lehnten ihn ab. Darf ich dir persönlich etwas sagen? Wenn du Angst hast, diese Sünde begangen zu haben, dann hast du sie nie begangen. Denn diese Sünde begeht man wissentlich und nicht unwissentlich. Wenn du Angst hast, gegen den Heiligen Geist gesündigt zu haben, in dieser Weise, dann hast du es nicht getan. Dann hast du es nicht getan. Zweitens, diese Sünde kann nur derjenige begehen, der noch nicht gläubig ist. Und drittens, Paulus sagt, niemand, der den Heiligen Geist hat, kann sagen, Fluch über Jesus. Niemand kann Jesus fluchen im Heiligen Geist. Das heißt, niemand, der wiedergeboren ist, vermag Jesus zu fluchen. Niemand. Wer kann das tun? Menschen, denen Gott sich offenbart, die er zu sich zieht, den er ihnen offenbart, und nachdem er ihnen alles gezeigt hat, sie sich bewusst gegen ihn stellen. Darf ich so sagen? Es gibt irgendwo mal einen Punkt, wo es mehr Offenbarung einfach nicht mehr gibt. Jesus kann nicht nochmal zum zweiten Mal kommen und euch beweisen, dass er es wirklich ernst meint. Der Heilige Geist wird nicht noch mehr Zeichen tun, als er getan hat, tote lebendig machen. Es gibt einfach nicht mehr an Beweisen. Es gibt nicht mehr. Und wer dieses, was gegeben ist, verwirft, es gibt für ihn nicht mehr. Es ist unmöglich, noch ihm mehr Beweise zu geben. Es ist noch unmöglich, mehr Zeichen zu geben. Es ist noch mehr unmöglich, all das mehr. Es gibt einfach nicht mehr. Und wer das bei Gott verwirft, er hat nicht mehr. Er hat nicht mehr. Darf ich so enden? Entschuldigung für die Länge. Darf ich so enden? Heute, wenn du seine Stimme hörst, verstockt euer Herz nicht. Das ist, was der Hebräerbriefschreiber sagt. Sie haben meine Wege nicht erkannt. Wie viel Zeichen, Wunder habe ich ihnen getan und ihnen gezeigt, dass ich sie retten will. Und dann sagt er, und ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen, weil obwohl ich ihnen das alles gezeigt habe, sie mich verworfen haben. Gegen ihr Wissen, gegen ihr Erleben, gegen ihr Spüren, gegen ihr Essen von dem Manna, gegen das Trinken des Wassers. Sie wurden an allem teilhaftig. Man kann in die Gemeinde kommen. Man kann hören. Man kann mitessen, die geistliche Speise. Man kann die Erkenntnis zusammen sagen, ja, das ist richtig, das klingt gut. Man kann miterleben und sehen, wie Gott wirkt. Man kann das sogar in seinem eigenen Leben erfahren, wie Gott Leitung und all das schenkt. Ich bitte dich, heute, wenn du seine Stimme hörst, verstock dein Herz nicht. Ja. Amen.